Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ja, wir sprechen heute über Enpal. Das Unternehmen hat 2017 angefangen als Verkäufer von Solaranlagen. Mittlerweile werden die Anlagen auch vermietet, auf Raten verkauft und Enpal ist auch mit Verbriefungen unterwegs mittlerweile. Es ist eine eigene Finanzierungseinheit dafür gegründet worden und was es damit auf sich hat, das erklärt uns heute der Mann, der die Enpal Financial Services mit aufgebaut hat. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich sehr, dass heute Felix Eisel bei mir im Studio ist, Co-Founder der Enpal Financial Services. Herzlich willkommen bei uns.
Danke, dass ich da sein darf, Frau Reifenberger.
So, und wer jetzt sagt, den Namen kenne ich und die Stimme kenne ich auch, dann ist das ein richtiger Gedanke. Sie waren mit einer Fondsboutique am Markt, F3X Capital, und waren vor rund 2 Jahren schon mal hier bei uns im Podcast, weil Sie damals gerade beschlossen haben, dass Sie diese Fondsboutique vom Markt nehmen. Und jetzt sind Sie in neuer Position wieder da. Deswegen muss ich erst mal fragen, wie kam denn dann der Kontakt zu Enpal und wie erlebt man so einen Perspektivwechsel jetzt?
Also der Kontakt kam eigentlich relativ zufällig zustande. Also, wie Sie wissen, ich habe ja meine ganze Karriere bisher immer in der Finanzindustrie oder sozusagen in der Investmentindustrie verbracht und hatte eigentlich wenig Kontaktpunkte oder nur als Investor Kontaktpunkte mit echten operativen Unternehmen. Bin dann dabei in Kontakt an einen der 3 Gründer, Viktor Wingert, geraten. Und ja, es hat so damals in meine Situation oder wie ich mich weiterentwickeln wollte, ganz gut reingepasst. Wie Sie wissen, ich hatte mich ja auch damit beschäftigt, sozusagen Unternehmen aktivistisch zu begleiten und einen Impact zu verursachen. Und ja, jetzt sozusagen bei einem operativen Unternehmen tätig zu sein, ist natürlich unmittelbarer, geht's gar nicht, als nur von der Seite sozusagen zu kommentieren, bitte werdet nachhaltiger. Und ist insofern ein sehr schönes Gefühl und eigentlich eine runde Sache, diese Weiterentwicklung für mich.
Man denkt dann immer an das berühmte Stichwort Walk the Talk. Jetzt sind Sie ja dem Finanzbereich insofern treu geblieben, als Enpal auch, kann man sagen, eine neue Aktivität aufgebaut hat mit dieser Finanzierungseinheit der Enpal Financial Services. Erklären Sie doch mal, wie baut man sowas auf? Das ist ja auch ein Thema, wo dann Regulatorik wieder mit reinspielt. Wie war da Ihr Zeitplan?
Ja. Genau, also dem Enpal-Geschäftsmodell ist natürlich eine finanzielle Komponente inhärent. Wie Sie auch eingangs gesagt hatten, Enpal macht seit 2019 vermietetes die Solaranlagen und seit letztem Jahr eben auch als Ratenkauf, also im Endeffekt ein Konsumentenkredit, wo Kunden über bis zu 25 Jahre lang eine Solaranlage kaufen können. Genau, das heißt, es ist inhärent schon da. Die Enpal Financial Services setzt quasi so einen weiteren Schritt nach vorne, wo wir sozusagen nicht nur intern diese Absatzfinanzierung anbieten, sondern eben uns auch öffnen, sozusagen, dass jeder Solarinstallateur oder Handwerksbetrieb so eine Absatzfinanzierung anbieten kann. Das ist quasi eine Formalisierung. Dazu braucht man auch Lizenzen sozusagen von der BaFin, eine Zulassung. Und das ist eigentlich quasi nur ein konsequenter Schritt, eben diese Refinanzierungsplattform, die man für sich selbst aufgebaut hat, eben dem ganzen Markt zu öffnen. Weil im Endeffekt geht es uns darum, dass so schnell wie möglich in allen Häusern Solaranlagen und Wärmepumpen sind. Und ja, unsere Mittel stellen wir da eben allen zur Verfügung.
Jetzt ist es so, Enpal verkauft Forderungen in der Regel an, ja, wie sagt man das eigentlich, ich sag mal Sonderfinanzierungsgesellschaften, an SVPs. Die machen daraus dann, vereinfacht gesagt, Wertpapiere, verkaufen diese an Investoren und dann kann Enpal quasi diese Erlöse wieder nutzen, um neue Ratenkredite beispielsweise vorzufinanzieren. Das ist, wenn ich es richtig zusammengefasst habe, glaube ich, so wie es funktioniert. Der CEO Mario Kohle, der hat mal von Jahren an Aufbauarbeit gesprochen. Wie findet man denn dann die richtigen Partner am Markt und wie geht man es an, wenn man sozusagen ein weißes Blatt Papier hat und am Ende muss eine regulatorisch BaFin-approved Finanzierungseinheit dastehen? Was war so die größte Herausforderung?
Boah, die größte Herausforderung, schwer zu sagen. Also vor allem braucht man die richtigen Menschen, das richtige Team, um sowas anzugehen. Das heißt, man braucht Leute, die aus der Industrie kommen, sozusagen, die sich schon mit strukturierten Finanzierungen beschäftigt haben. Man braucht Leute, die regulatorische Erfahrung haben und damit beginnt eigentlich alles. Und damit hat man eigentlich sozusagen ja in-house eigentlich ziemlich viel Netzwerk und Expertise schon. Man kennt sozusagen dann die richtigen Partner, die richtigen Anwälte, die Banken, Service Provider. Sozusagen, man hat dann eigentlich überall schon Shortlists und dann geht es eigentlich im Grunde genommen darum, als Team das für den eigenen Fall dann sozusagen maßzuschneidern. Und damit beginnt es eigentlich. Die Vorarbeit sozusagen ist ganz lange, die beginnt sozusagen mit den ersten vermieteten Anlagen, weil da hat man angefangen, Daten über Konsumenten, Zahlverhalten sozusagen einzusammeln, was man jetzt alles braucht. Also sozusagen für diese Verbriefungstransaktion jetzt waren zwei Ratings notwendig von zwei unterschiedlichen Ratingagenturen. Das heißt, denen muss ich auch dann ein richtiges Datatape liefern können. Und das ging eben nur, weil es schon 2019 begonnen wurde.
Die erste Transaktion gab es im November. Da kam eine Anleihe über 240 Millionen Euro. Die war mit Kundenkrediten abgesichert, mehreren tausend Krediten. Wer sind denn die Zeichner? Wie lief das ab?
Also das ist sozusagen ja auch eine relativ standardisierte Industrie, die Verbriefung, ja, weil es auch regulatorisch sozusagen auf EU-Ebene und auch auf deutscher Ebene ziemlich klar definiert ist. Das bedeutet auch, dass es ein ja gewisses Investorenuniversum gibt, weil Investoren, die in Verbriefung investieren wollen, müssen wieder selbst gewisse Auflagen erfüllen. Das heißt, man hat da eigentlich eine Longlist und ja, wer ist da dabei? Da sind Pensionskassen, Versorger sind dort dabei, da sind auch Treasury-Abteilungen von Banken dabei. Die kennen das Spiel. Klar, es ist eine neue Asset-Klasse, das sind keine Autoverbriefungen, sozusagen, die schon in Milliarden über den Tisch gegangen sind. Es ist was Neues. Aber sozusagen die Mechanismen, das ist eigentlich alles relativ eingespielt. Sobald man dann sozusagen, es ist viel Vorarbeit über Jahre und sobald dann alles steht, läuft dann aber die Ansprache relativ schnell ab, sozusagen, weil es im Universum bekannt ist.
Sie haben schon gesagt, von Autokrediten beispielsweise kennt man dieses Modell. Jetzt sind Sie mit Ihrem Thema natürlich ESG näher oder fallen da rein. Bekomme ich Solarverbriefungen einfacher an den Markt als Autokreditverbriefungen oder ist das vielleicht sogar eine ganz, ganz andere Zielgruppe, die sich da interessiert?
Ja, also die Frage sollte man in 5 Jahren wahrscheinlich nochmal stellen, weil sozusagen dann der Vorteil der eingeschwungenen Maschinerie, die Autoverbriefung hat, natürlich dann nicht mehr so überwiegt. Ich glaube, für eine erstmalige Transaktion lief es ziemlich gut. Woran liegt es? Oder sozusagen, es waren bis zu 9-fach überzeichnet, manche von den Tranchen, also sehr große Nachfrage. Woran liegt es? Sozusagen, man muss ja sehen, so ein Solarkredit oder ein Wärmepumpenkredit ist ja was, der geht nur an deutsche Hausbesitzer. Und das ist sozusagen eine Asset-Klasse oder ein Exposure, was viele internationale Investoren wollen. Ja, das ist gar nicht so einfach, da ranzukommen in Deutschland, weil in Deutschland ist ja der Hypothekenmarkt, läuft über die Pfandbriefe. Das heißt, klassische ABS-Investoren kommen da gar nicht rein. So, und jetzt sozusagen kommt da eine Asset, 100% deutsche Hausbesitzer in Deutschland. Da sozusagen, da können natürlich viele was mit anfangen. Und dann muss man natürlich das ganze regulatorische Korsett betrachten. Damals vor 2 Jahren hatten wir auch darüber mal gesprochen. Sozusagen, es gibt die Offenlegungsverordnung, die Taxonomie, den Green Bond Standard. Das wirkt natürlich alles perfekt auf das rein, was wir anbieten, ja. Und wir gehen von aus, sozusagen, dass die Nachfrage sich enorm steigern wird über die kommenden Jahre. Und weil es gibt sozusagen nichts Grüneres als ein Kredit für eine Solaranlage auf einem Haus.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, Enpal macht das jetzt ja auch nicht nur der Nächstenliebe wegen, sondern dieser Finanzierungszugang ist auch ziemlich wichtig für das Unternehmen selber, um eben auch die Finanzierung des Geschäftsmodells sicherzustellen. Das Wachstum war ja auch stark Fremdkapital und Schulden basiert. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, im März 2024 lagen die Gesamtverbindlichkeiten für die strukturierte Refinanzierung ungefähr bei 3,6 Milliarden Euro. Hat man, wenn man dann diese Finanzierungen angeht, eine gewisse Taktung im Kopf oder einen gewissen Wunsch, in welcher Regelmäßigkeit da jetzt weitere Emissionen folgen könnten und man da die Märkte nutzen kann?
Ja, absolut. Wir gehen von aus, dass wir ungefähr einmal im Jahr sozusagen in diesen Public-Teil der Verbriefung machen werden. Es ist auch wichtig für die ganze Struktur, weil, wie gesagt, es ist eine Maschinerie, es ist ein standardisierter Prozess, dem will man dann auch immer wieder was geben. Damit stellt man auch eine Preistransparenz dar, was natürlich für viele Investoren auch wichtig ist. Und je öfters man dieses Spiel macht, desto günstiger werden auch die Refinanzierungskosten, weil sozusagen die Assets dann am öffentlichen Markt eben zeigen, dass sie performen. Und im Endeffekt kommt es dann am Ende den Konsumenten zugute, weil je günstiger refinanziert werden kann, desto sozusagen, das kann man natürlich dann auch weitergeben an die Konsumenten.
Wie war das Pricing jetzt bei der ersten Transaktion?
Ja, also es gibt ja bei so einer Verbriefung, gibt es ja dann verschiedene Tranchen, die aufgelegt werden, 7 verschiedene. Da gibt es sozusagen die sicherste oder die seniorste Tranche ist bei AA geratet. Da ist man sozusagen im zweistelligen Basispunktbereich bei der Marge und geht dann natürlich ein bisschen weiter nach oben. insgesamt für so eine Erstauflage sicherlich ein Riesenerfolg. Wenn man mal schaut, die ersten Solarverbriefungen in den USA vor mehr als 10 Jahren, da war die beste Tranche bei Triple B, bei uns jetzt ein Double A. Also man kann schon sagen, das hat ganz gut eingeschlagen.
Was ergreifen Sie denn für Maßnahmen, um das Ausfallrisiko möglichst niedrig zu halten? Müssen da die Eigentümer, deren Kredite da reinkommen, irgendwelche gesonderten Checks machen, prüfen die Bonität? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also natürlich gibt's einen Underwriting-Prozess, eine Underwriting-Policy, sozusagen alles, was eigentlich eine Bank eben auch vorhält, machen wir auch. Genau, es ist sozusagen ein maßgeschneiderter Prozess für dieses Asset, Solaranlage auf einem deutschen Haus. Genau, sozusagen jetzt in die Details werden wir nicht reingehen, aber ja, da gibt's Policies und das wird eigentlich immer gleich behandelt, weil ansonsten geht's auch gar nicht in der Masse. Wenn man da jedes Mal einzeln schaut, okay, passt es hier, das geht natürlich nicht.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist in Deutschland ein junges Segment. Es ist in den USA aber tatsächlich schon etablierter. Da gab es, glaube ich, 2013 schon die erste Finanzierung. SolarCity unter anderem war da schon am Markt. Wie kommt es, dass das jetzt hierzulande so viel länger gedauert hat als in den USA? Ist das einfach eine Frage der Volumina? Haben die in den USA einfach mehr, was man da an Solarfinanzierung verbriefen kann? Wie erklären Sie sich das?
Ja, genau. Also der Markt in den USA ist natürlich riesig. Und was man jetzt in Deutschland oder Europa sagen muss, Enpal ist natürlich einer der wenigen Spieler, die jetzt at scale sowas betreiben überhaupt. So. Und wir haben es jetzt geschafft, sozusagen die kritische Masse auf die Waage zu bringen. In den USA hat man natürlich, erstens hat man da viele große Solarinstallateure. Die Industrie gibt es schon länger. Es gibt auch viele spezialisierte Solarfinanzierungsplayer, die sozusagen alle für sich Volumen aggregieren. Und deswegen werden da halt jedes Jahr Milliarden über die Tische geschoben in den USA. So, jetzt haben wir in Europa ein bisschen fragmentierteren Markt. Enpals Anspruch ist definitiv europaweit das auszurollen, dieses Programm. Und dann werden wir mal sehen, ob wir da mithalten können in ein paar Jahren.
Können Sie sich was abschauen aus den USA?
Ja, sowohl im positiven, aber auch im negativen Sinne, was man sagen muss. In den USA ist sozusagen ein Hauskredit sozusagen ist nicht so sicher wie ein deutscher Hauskredit. Und die Leute ziehen auch viel mehr um. Sozusagen in Deutschland ist, ich kaufe mir ein Haus und dann lebe ich da meine Dekaden drin. Und das hat natürlich eine andere Nachhaltigkeit. So, das ist positiv. Deswegen ist vielleicht auch sozusagen das erste Rating so gut und das Pricing auch so gut. Genau, aber sozusagen man muss schon sagen, einfach dieser ganze Prozess, sozusagen das direkt an den Kapitalmarkt zu bringen, dieses Unmittelbare, das ist natürlich schon elegant, wie das in den USA aufgebaut wurde.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, man braucht gewisse Mindestvolumina, damit das Ganze einigermaßen sinnhaft wirtschaftlich ablaufen kann. Zugleich ist ja die Solarbranche jetzt nicht gerade erfolgsverwöhnt gewesen in den letzten Monaten. Auch der Markt für kleine Solaranlagen war rückläufig 2024. Was heißt das auch für so ein Modell? Muss man da irgendwie in Sorge geraten, dass es irgendwann nicht mehr genügend Masse gibt? Wie stellen Sie sich auch auf sowas ein?
Das ist keine Sorge, die heute präsent ist, sozusagen, weil wir stark wachsen, Enpal als Gruppe. Und ja, sozusagen die Marktzahlen sind rückläufig aktuell. Das muss man nicht verheimlichen. Es verschwinden aber gerade einfach viele Spieler, die sozusagen in diesem Goldrausch mit in den Markt reingerückt sind. Und insofern sieht man eine gewisse Normalisierung. Der Marktanteil von Enpal steigert sich aktuell. Es kommen sozusagen neue Assets dazu mit Wärmepumpen. Dadurch ist man sicherlich auch noch ein bisschen diversifizierter. Also heute ist es eigentlich keine Sorge. Es gibt noch immer, ich glaube, 13 Millionen Einfamilienhäuser, wo noch keine Solaranlage drauf ist, wo aber eine drauf könnte. Insofern, wir haben noch ein paar Jahre Arbeit zu tun, bevor wir uns da Sorgen machen müssen, dass das Volumen nicht reicht.
Gibt es denn Wettbewerber in Deutschland, wo Sie sagen, die könnten auch in diesem Segment aktiv werden? Also ich glaube, der größte, der ja auch immer genannt wird, ist dann 1,5 Grad in Hamburg. Gibt es eine größere Masse an potenziellen Kandidaten oder würden Sie sagen, das Volumen haben eigentlich nicht so viele hier?
Ja, also ich glaube, Enpal ist schon weit, weit vorne weg mit diesen sozusagen standardisiert auch Solaranlagen an den Markt bringen zu können. Genau, also sicherlich werden das sozusagen, es gibt ein paar Spieler, die private Verbriefungstransaktionen aufgesetzt haben. Das kann ich jetzt nicht von der Seite kommentieren. Ich kann nur für uns sprechen. Wir haben die Refinanzierungsplattform aufgebaut mit allen notwendigen Service-Providern. Und sozusagen, wenn jemand, sage ich es nicht auf die eigene Waage bringen kann, sozusagen so eine Verbriefung anzugehen, dann sind wir ja auch dafür da. Deswegen gibt es auch die Empire Financial Services, damit eben sozusagen jeder Solateur und Wärmepumpeninstallateur, egal wie groß er ist, einfach Zugang zu dieser attraktiven Absatzfinanzierung haben kann.
Wie groß ist denn Ihr Team, mit dem Sie sich jetzt um diese Themen kümmern?
Also sozusagen so ein bisschen verteilt, das Kern-Financial Services-Team ist so um die 30 Leute und sozusagen dann ist da auch noch, wir sind natürlich darauf angewiesen oder arbeiten zusammen mit dem Kern-Refinanzierungsteam von der Enpal-Gruppe, genau, aber das ist so ungefähr die Größe.
Das heißt, das sind dann die, die sich auch um Refinanzierung beispielsweise bei Mietverträgen oder sowas kümmern?
Genau, das ist Kern-Refinanzierungsabteilung Enpal, die es natürlich schon länger gibt als jetzt die Enpal Financial Services, genau, und jetzt sozusagen hat sich eben so ein neues Cluster von ja, einfach Bankenexperten, die solche Institute schon geführt haben, hat sich jetzt versammelt. Und damit hat man natürlich nochmal eine neue Schlagkraft und es ergeben sich einfach nochmal neue Türen.
Ist die Enpal noch ein Anbieter von Solaranlagen, Wärmepumpen oder ist sie zumindest ein Stück weit jetzt auch ein Finanzierungsdienstleister? Was würden Sie sagen?
Nee, das ist sicherlich ist in erster Linie, sind wir ein operativer Betrieb, Installationsbetrieb. Aber klar, es ist natürlich ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung, wenn man sich mal anschaut, wenn man eine Solaranlage vermietet über 20 Jahre oder als Ratenkauf über 25 Jahre anbietet, so, dann sind da drei Komponenten. Das ist einmal eine Handwerksdienstleistung, das ist eine logistische Dienstleistung und das ist eine Finanzierungsleistung, ja, weil ich ja sozusagen sehr langlaufende Kredite dadurch trade. Und ja, alle haben ihren Anteil an der Wertschöpfung.
Hat es Ihnen geholfen in der Vorbereitung dieser ersten Transaktion, dass Sie sozusagen auch den Blick der Finanzseite schon kennen, dass Sie da so ein bisschen die Perspektive wechseln konnten?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die Refinanzierungsabteilung von Enpal, die sozusagen schon sehr lange daran arbeitet, haben natürlich die ganzen Beziehungen aufgebaut und am Ende auch das Placement betreut. Genau, aber klar, ich habe viele Ideen, sozusagen weiß, was attraktiv ist, weiß, was regulatorisch gefragt ist oder gewollt ist. Genau, auf jeden Fall trägt es dazu bei, dass man die andere Sprache auch sprechen kann.
Gab es mal einen Punkt in dem Prozess, der richtig Nerven gekostet haben, wo Sie gedacht haben, warum tue ich mir das an?
Ja, viele, aber das gehört ja irgendwie zum unternehmerischen Arbeiten dazu, ja. Man immer sozusagen run from failure to failure without losing enthusiasm, sozusagen das ist das Motto auch. Genau, aber ja, klar, das ist täglich Brot, dass man sich den Kopf am Kopf kratzt, aber ja, man ackert weiter.
Ich habe auf Ihrem LinkedIn-Profil den schönen Spruch gesehen, dass man ständig versuchen muss, mutiges Unternehmertum in Einklang zu bringen mit der konstruktiven Paranoia eines Investors. Wie gut gelingt diese Balance im Moment?
Ich muss sagen, eigentlich ganz gut. Das soll man eigentlich nicht sagen, ne? Weil dann ist man natürlich zu wenig paranoid. Aber sozusagen einfach die Charaktere, die wir zusammengebracht haben bei uns, ja, das ist, ich muss schon sagen, das ist eine ziemlich gute Konstellation, die wir da haben.
Das heißt, wir werden voraussichtlich in etwa im Jahrestakt dann von Ihnen hören, wenn die Pläne so aufgehen.
Ja, damit ist zu rechnen. Hoffentlich, also naja, wenn es gut läuft, wenn man sozusagen noch mehr Volumina generiert, gerne auch zweimal im Jahr, muss man sehen. Aber genau, das ist erstmal der Rhythmus.
Prima. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mal mitgenommen haben durch den Aufbau einer Finanzierungseinheit. Das war Felix Eisel von Enpal Financial Services. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Danke, dass ich da sein durfte.
Wir schauen auch in dieser Episode auf die News, die die Branche bewegen. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir zu Gast. Hallo Wolf, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wolf, wir schauen mal auf ein Finanzierungsthema. Und zwar will die Energiewirtschaft bei der Finanzierung der Energiewende jetzt auch auf eine Fondslösung zurückgreifen. Und das Wirtschaftsministerium, kann man sagen, das zeigt sich grundsätzlich offen für so eine Option. Was steckt denn dahinter?
Die Energiewende erfordert enorme Investitionen, die die deutsche Energiewirtschaft alleine nicht stemmen kann. Mit einem Fonds sollen private Investoren angesprochen und Kapital mobilisiert werden, da diese klare Cashflow- und Risikoprofile benötigen. Laut dem Bundeswirtschaftsministerium können Fonds dazu beitragen, unterschiedliche Projekte mit variierenden Risiken und Renditechancen gezielt zu finanzieren. Statt Gelder wahllos zu verteilen, sollten ähnliche Projekte gebündelt und deren Finanzierung spezifisch geplant werden.
Welche Vorschläge gibt es denn jetzt konkret für so einen Energiewendefonds?
Der Energieverband BDEW und der Verband Kommunaler Unternehmen haben einen Energiewendefonds vorgeschlagen. Dieser soll ein Volumen von 30 bis 50 Milliarden Euro haben und insbesondere den hohen Eigenkapitalbedarf von Energieunternehmen adressieren. Der Fonds könnte über Hybridkapital wie stille Einlagen oder Genussrechte Kapital einsammeln, ohne die Eigentümerstruktur der beteiligten Unternehmen zu verändern.
Jetzt ist ja die Energiewende ein Mammutprojekt. Was sind denn die größten Hürden bei der Finanzierung?
Eine der größten Herausforderungen ist der enorme Investitionsbedarf von 720 Milliarden Euro bis 2030. Hinzu kommt die Verschlechterung der finanziellen Lage vieler Kommunen, die wichtige Akteure der Energiewende sind. Es fehlt jedoch nicht an verfügbarem Kapital, sondern an einfachen, unbürokratischen und attraktiven Lösungen, die Investoren anziehen. Internationale Konkurrenz und die Komplexität der Prozesse sind weitere Hürden, die überwunden werden müssen.
Lass uns mal noch auf den Nachhaltigkeitsbondmarkt schauen. Der steuert auf eine magische Grenze zu und nimmt Kurs auf 5 Billionen Dollar an grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen. Was sind denn die Treiber auf dem Weg dahin?
Der globale Markt für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen hat ein aktuelles Volumen von 4,8 Billionen Dollar. Das Wachstum wird durch die kontinuierlichen Emissionen neuer Anleihen getrieben, die speziell für Klima- und Umweltschutzprojekte oder soziale Zwecke verwendet werden. Grüne Anleihen stellen mit 58% des Gesamtmarktes den größten Anteil dar. Diese Entwicklung macht die Erreichung der 5-Billionen-Dollar-Marke in naher Zukunft realistisch.
Wie stark ist denn der Markt zuletzt gewachsen? Kann man da diese Wachstumsdynamik in Zahlen fassen?
Bis Mitte November wurden nachhaltige Anleihen im Wert von 1 Billion Dollar emittiert, was eine Steigerung von 12% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders der nordische Markt sticht hervor, wo fast die Hälfte der Unternehmensemissionen nachhaltig gekennzeichnet sind. Experten prognostizieren für das Jahr ein kumuliertes Volumen von über 1,2 Billionen Dollar, was auf eine starke zweite Jahreshälfte hindeutet. Der Markt wächst weiterhin mit einem konstanten Tempo von etwa 10%.
Jetzt fürchten ja viele, dass unter Donald Trump als baldigem US-Präsidenten wieder mehr Gegenwind für Nachhaltigkeitsthemen kommen wird. Was erwartet man denn mit Blick auf die grünen Finanzierungen?
Der Wahlausgang in den USA könnte die politische Unterstützung der Energiewende abschwächen, jedoch nicht aufhalten. Laut Experten hat die Energiewende einen Kipppunkt erreicht, der sie unumkehrbar macht, wobei die Geschwindigkeit des Wandels entscheidend ist. Europa könnte politische Führungsarbeit leisten, um den Wandel voranzutreiben. Neben Anleihen erleben auch nachhaltige Kredite ein starkes Wachstum, insbesondere im Segment der Nachhaltigkeit gebundenen Kredite, die eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung der Transformation spielen.
Einen Blick müssen wir noch werfen auf das allseits beliebte Thema Regulatorik. Die EU hat sich über einen Bürokratieaufreger geeinigt. Die Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten, die soll verschoben werden. Darauf haben sich der Rat und das EU-Parlament verständigt. Und zudem hat die EU-Kommission einige Überprüfungen zugesagt. Nimm uns doch noch mal mit, worum geht es bei der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten und warum ist das so ein Aufreger in der Branche?
Die Verordnung verpflichtet Unternehmen, Sorgfalts- und Dokumentationspflichten einzuhalten, wenn sie Produkte in der EU verkaufen, die mit Entwaldung oder Brandrodung in Verbindung stehen. Dies betrifft nicht nur Holzprodukte, sondern auch Güter wie Rindfleisch oder Soja. Ziel ist es, die Schädigung von Wäldern zu verhindern und nachhaltigere Lieferketten sicherzustellen. Die Verordnung gilt als wichtiger Schritt zur Nachhaltigkeit, wird aber zugleich als bürokratische Herausforderung wahrgenommen.
Herausforderung ist immer so ein schönes Wort für Schwierigkeit. Was sind denn jetzt die wesentlichen Argumente für eine Verschiebung und was für ein Datum ist da jetzt angedacht?
Die Einführung der Verordnung wurde auf Anfang 2026 verschoben, um den Unternehmen mehr Zeit zur Umsetzung der neuen Anforderungen zu geben. Die EU-Kommission hat zudem zugesagt, die Verordnung zu überprüfen und mögliche Vereinfachungen zu prüfen. Dazu gehört die Option, für Länder ohne Brandrodungsrisiko wie Deutschland eine spezifische Kategorie einzuführen. Die Verschiebung soll den Akzeptanz der Regelung erhöhen und deren Anwendung erleichtern.
Jetzt hat ja die Verordnung für harte Debatten gesorgt. Wie verlaufen denn die politischen Linien?
Der Umgang mit der Verordnung hat zu Spannungen zwischen politischen Lagern geführt. Konservative kritisieren die Bundesregierung dafür, Vereinfachungen blockiert zu haben, während Sozialdemokraten den Christdemokraten vorwerfen, das Gesetz verwässern zu wollen. Die Verordnung wird zum Prüfstein für den Abbau bürokratischer Lasten und zeigt, wie schwierig es ist, Nachhaltigkeitsziele mit praktikablen Regeln zu verbinden.
Also verschoben auf 2026, das heißt, es wird uns in den nächsten Monaten sicherlich noch begleiten und auch im kommenden Jahr. Ganz herzlichen Dank dir an dieser Stelle. Das war die Stimme von Wolf Brandes. Schön, dass du da warst.
Danke auch.
Und damit endet auch schon die letzte Episode für das Jahr 2024. Hier geht es weiter am 9. Januar 2025. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin Ihnen schöne Feiertage, erholen Sie sich gut und haben Sie einen guten Start ins neue Jahr. Und dann hören wir uns hier am 9. Januar 2025 wieder. Freuen uns, wenn Sie uns zuhören und bis dahin machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.